HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Oberhalb des Werratales an der Grenze zu Niedersachsen erhebt sich auf einem Hügel Schloss Berlepsch. Früher des Öfteren Kulisse für gruselige Filme, sorgte der Schlossherr Sittich Graf von Berlepsch hier schon vor 40 Jahren für frischen Wind in den alten Gemäuern.
Der Graf von Berlepsch, der hat das Ganze mal oben auf dem Schloss gestartet. Der ist nämlich Sanyasin auch gewesen, ziemlich früh schon. Und der hat oben eine kleine Kommune angefangen, so irgendwie.
Erzählt der Sanyasin Devavitam. 1980 gründete Sittich Graf von Berlepsch, damals begeisterter Anhänger des indischen Gurus Bhagwan, auf dem Schloss die Kommune Arvind. 2 Jahre danach übergab der Graf einer Gruppe von Sanyasins das Rittergut Hübental am Fuß des Schlosshügels. Während hier anfangs nur Bhagwan-Apostel lebten, hat sich die spirituelle Gemeinschaft heute geweitet, sagt Saranta, die Leiterin des Seminarhauses. Aber
die Wurzel bleibt. Also auch wenn hier jetzt viele unterschiedliche Richtungen inzwischen vertreten sind, auch wenn die Meditationen nicht mehr täglich stattfinden, ist die Wurzel immer noch Osho.
Osho, so nannte sich der indische Mystiker und Philosoph Chandra Mohan Jain erst 1989, ein Jahr vor seinem Tod, genau heute vor 30 Jahren. Er hat in seinem Leben viele Wandlungen vollzogen und sich oft umbenannt. Mitte der 1960er bis Anfang der 70er nannte er sich Acharya Rajneesh, danach bis Ende 1988 Bhagwan Shri Rajneesh, schließlich Osho. Rund 120 Gruppen pro Jahr halten auf Gut Hübental ihre Seminare ab. Von der Ayurveda-Kur über kreatives Heilsingen, Dharma-Training-Encounter, Secret of Tantra bis zur Mysterienschule und zum Schamanismus. Ein weites Feld, doch Osho stehe immer noch im Zentrum.
Wir haben überall Osho-Bilder hängen. Ich sehe die auch jedes Mal, wenn ich in den Raum komme und nehme Kontakt auf. Von daher ist das für mich sehr lebendig.
In der spirituellen Lebensgemeinschaft Parimal auf dem ehemaligen Rittergut Hübental wohnen rund 65 Parimalis, wie sich die Bewohner nennen. Noch einmal so viele spirituell inspirierte Menschen leben in der Nachbarschaft. Regelmäßig finden hier auch Meditationen statt, wie sie Osho entwickelt hat. Vor allem die sogenannte dynamische Meditation und Kundalini, eine Art Schüttelmeditation.
Osho sagt ja so wild wie möglich, aber ich bin schon nicht mehr so wild wie möglich. Das ist meine 2145. Kundalini.
Okay, dann gute Reise. Ihr dürft auch die Augen ruhig zumachen dabei.
Im Meditationssaal des alten Gutshauses begeben sich einige Alt-Sanyasins auf die Reise einer Kundalini-Meditation. Die einzelnen jeweils 15-minütigen Phasen: Schütteln, Tanzen, Meditation und Stille. Von der Kundalini war Milena Surabi schon als 15-jährige Schülerin begeistert.
Dieses Meditieren, das hat mich einfach sofort gefangen. Und ich habe dann angefangen, diese Meditation zu machen. Ich bin wirklich jeden Tag nach der Schule den Ranzen in die Ecke und habe erstmal Kundalini gemacht. Geschüttelt, getanzt, gesessen, ganz still geworden. Und dann ging es wieder irgendwie so, ne? Und von daher würde ich sagen, es hat mich durch die Schule gerettet. Ja.
Milena Surabi war damals, Ende der 70er Jahre, so angetan von den Meditationen, dass sie ihre Mutter überzeugen konnte, mit ihr nach Indien zu reisen, nach Pune in den Ashram von Osho.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eben bei meiner ersten Begegnung mit ihm zutiefst beeindruckt war. Wirklich zutiefst. Also ich hatte das Gefühl, wow, so jemand habe ich noch nie gesehen.
Dann diesen Mann direkt persönlich zu erleben, das war eine unglaubliche Erfahrung.
Nicht nur Osho faszinierte die jungen Menschen, sondern auch die Atmosphäre des Ashrams.
Ich war 19 oder so und dann alleine schon nach Indien zu fahren, ist voll der Hammer. Oder man ist einfach so, ach, das ist alles echt. Also dann kommt man da durch so ein Tor, eben Pune lag ja in so einem schönen Viertel und so ein tropischer Garten und da sind alles Leute, die man irgendwie super sympathisch findet und diese Art, wie die Leute miteinander umgehen. Man ist einfach so ein bisschen geflasht und ich bin da reingekommen und habe Rotz und Wasser geheult, dass es das echt gibt. So.
Das war interessant zu beobachten, was für unterschiedliche Menschen dieser Mann in seinen Bann schlug, die aus den unterschiedlichsten Walks of Life kamen, vom halben Mafiosi und vom CIA-Agenten über Leute, die weiß der Teufel, bei den Zeugen Jehovas groß geworden. Also es war ein unglaublich breites Spektrum.
berichten Sabine Haferstroh, Antonia Torusis und Robert Ramathir-Sardötsch. Dass viele junge Menschen ausgerechnet aus Deutschland sich von Osho angezogen fühlten, sei kein Zufall, meint der Religionspsychologe Michael Utsch.
Deutschland gilt ja als das Land des Wirtschaftswunders und des materiellen Wohlstandes. Aber ganz viele Menschen haben eben gemerkt, dass die wesentlichen Lebensfragen nicht materiell zu beantworten sind und nicht in einem schneller, höher und weiter begründet sind, sondern dass existenzielle Fragen beantwortet werden wollen. Und da kommt eben der Glaube, da kommt Religion, Spiritualität ins Spiel. Und da hat eben Osho ganz authentisch und überzeugend und mit Charisma seine hinduistische Frömmigkeit verbunden mit psychotherapeutischen Elementen und eben nicht nur geredet, gelehrt, sondern Gemeinschaften gegründet. Und das ist ja ein ganz wichtiger Faktor.
Im Ashram in Pune kamen damals jährlich rund 15.000 begeisterte Sannyasins zusammen, die oft monatelang blieben, bis ihnen das Geld ausging.
Dort auf einmal begegnen sich Menschen, da berühren sich Menschen, da tauschen sich Menschen über intensive Gefühle aus. Das ist die große Chance von religiösen, spirituellen Gemeinschaften, dass man sich gegenseitig unterstützt, sich begegnet und insofern auch ein zukunftsweisendes Modell.
Oshos Ansatz einer Synthese zwischen östlicher Spiritualität und westlichem Way of Life traf den Nerv vieler.
Sri Rajneesh war ein guter Rhetoriker, der durchaus diese traditionelle, aufgeklärte Bildung schätzte, dieses aber ergänzte durch radikale, gruppendynamische Experimente. Er wollte das Ego zertrümmern. Ihm ging es darum, das rein nüchterne Verstandesdenken zu überschreiten, an tiefere Quellen des Selbst heranzukommen, also im Grunde in die religiös-spirituelle Ebene vorzudringen.
Der Theologe Friedmann Eisler ist Referent in der EZW, der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Die EZW hatte Bhagwan und seine Bewegung in den 80er Jahren äußerst kritisch beobachtet und damals von der Droge Bhagwan gesprochen. Friedmann Eisler schätzt Osho heute so ein.
Es waren im Grunde radikal provokative Impulse, die er gesetzt hat. Keine Dualität von Mensch und Gott etwa, sondern der Mensch ist in sich göttlich. Also das Leben im Hier und Jetzt ist das, was als göttlich gesehen werden kann und das muss verwirklicht werden. Und dieses urtümliche, vitale, das sollte in diesen Meditationen erfahren und erlebt werden, das wurde im Grunde mit Gott gleichgesetzt. Insofern hatte das etwas deutlich Antikirchliches und auch Antichristliches.
Nadine Eilert-Rösler stammt aus dem nordhessischen Melsungen. Er hat schon als Jugendlicher in buddhistischen Klöstern meditiert, doch ihm missfiel die Askese und Weltflucht der Mönche. Ganz anders erlebte er seinen ersten Besuch im indischen Pune.
Das Erlebnis da, das schlug ein wie eine Bombe, weil plötzlich war dann, ich nenne das mal den Osho-Vorschlag, den er gemacht hat, dass Lebendigkeit und Spiritualität zusammengehen. Und ich bin hingekommen und plötzlich konnte meine Freundin da sein, ich konnte auf eine Party gehen, ich konnte das Leben genießen und meditieren. Das gab es ja vorher nicht. Da war ja ein Dogma aufgesetzt, wo Leben und eine Innenschau gar nicht funktionierte und plötzlich war da die Lösung und die war so simpel.
Statt der geplanten 3 Tage blieb er mit Unterbrechungen 5 Jahre in Pune. Osho vertrat keine konsistente Lehre, wandte sich gegen jedes Glaubenssystem. Ihm ging es um das Hier und Jetzt, um die Befreiung des Individuums aus gesellschaftlichen, auch aus religiösen Zwängen.
Das Neue war, dass ich das absolute Recht habe, mein Leben zu leben. Eigentlich sogar die Verpflichtung. Und dass das über allem steht. Über allen Verpflichtungen, die ich anderen gegenüber habe, bin ich erstmal mir selber verpflichtet. Und das war in der Situation damals total wichtig für mich. Immer wieder zu hören, geh deinen eigenen Weg, weil sonst kann das keiner, das kannst du nur selber.
Die 51-jährige Saranta, die heute im Parimal auf Gut Hübenthal lebt.
Auf einen Satz runtergebrochen, spring erst in den Fluss und denk dann, wenn du willst. Aber wenn du erst denkst, dann springst du nicht mehr. Also den Mut zum Springen zu haben.
Einzigartig war für viele auch, dass Bhagwan offen über Sexualität sprach. Dass er Sexualität als Befreiung sah, dass er sich gegen Monogamie wandte.
Sex is the most significant force in you.
Sex ist die wichtigste Kraft in dir. Es ist deine Lebenskraft. Es ist die Energie, aus der du entstanden bist. Es ist die Energie, die dich vorwärts treibt. Aber das Wort Sex ist so verdammt worden durch Priester. Allein dadurch, dass man das Wort benutzt, fühlt man sich schon schuldig.
In den westlichen Medien avancierte Bhagwan vor allem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zum Sexguru. Eine sehr einseitige Sichtweise, meint der Osho-Schüler Robert Ramathir Sardötsch. Er leitet heute das Kölner Osho-Uta-Institut.
Ich glaube, man kann nicht nur in der Sexualität frei sein und dann woanders nicht frei sein. Das geht so Hand in Hand. Aber das hatte natürlich auch mit Sexualität zu tun. Und diese Auseinandersetzung mit diesen Mechanismen, die dahinterstehen, das war natürlich auch eine Befreiung. Und dann sah man diese Mechanismen, die mit Machtstrukturen und mit Manipulation zu tun haben. Und dann konnte man da auch eher aussteigen.
Den neuen Blick auf die Sexualität, den Osho propagierte, der spiegelte sich auch oft in den Kommunen in Deutschland. Lalitja war gerade 20, als sie in einer Sanyas-Kommune an Meditationen und Körpertherapien teilnahm.
Da ist nicht wirklich gut drauf geachtet worden. Also ich hatte keine Ahnung von Sexualität. Und heute weiß ich, es gab zum Teil wirklich Grenzüberschreitungen, weil ich einfach völlig naiv und unschuldig da rein bin und habe vielleicht auch Sachen gemacht, die, wo ich heute sagen würde, oh wow, das hätte mir besser getan, ich hätte es nicht getan. Ne?
Auch der Historiker Martin Papenheim, der für eine Studie über die Osho-Bewegung in Deutschland zahlreiche Sanyasins befragt hat, kommt zu dem Ergebnis.
Das Problem war, dass durchaus auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort seelisch angeschlagen aus diesen Gruppen wieder herausgekommen sind. Weil zwar der Prozess der Destruktion des Egos, der Befreiung des eigentlichen Selbst und damit auch der Sexualität durchaus stattfand, aber die Wiedereingliederung, das Auffangen des zerstörten Individuums doch bisweilen nicht gelang und auch nicht professionell begleitet wurde.
In Deutschland waren seit Ende der 70er Jahre zahlreiche Sanyas-Kommunen entstanden, die größte in Köln. Bis zu 500 junge Menschen gehörten zur Sanyas-Szene. Hier eröffnete die Kommune zunächst ein Restaurant, dann eine Disco. Melina Surabi und Robert Ramathir Sardötsch waren von Anfang an dabei.
Die Disco lief super und das hat so viel Spaß gemacht. Ne? Und die Leute liebten das, in diese Disco zu kommen.
Wir waren ja zwischen 25 und 35, das ist die Partytime. Das war perfekt. Das war die erste, allererste Sanyas-Diskothek in der ganzen Welt. Wir hatten das ganze Disco-Ding auf den Kopf gestellt. Es waren oft dunkle Räume. Wir haben alles weiß gestrichen, haben die Tanzfläche in der Mitte mit weißem Marmor belegt. Und das war das Zentrum.
Osho-Discos wurden zu einem wirtschaftlichen Markenkern der Sanyas-Bewegung. So auch in Hannover. Dort war die Disco für viele der Sanyasins der Lebensmittelpunkt, erzählen Sabine und Eckhard Haberstroh sowie Deva Vitam.
Keiner hatte eine Waschmaschine, wir haben alle unsere Wäsche dahin gemacht mit Namensschildern und einer hatte den Job, die Wäsche zu machen. Ne?
Also es war mehr als nur eine Disco für uns, wir haben da gelebt.
Dieses Gemeinschaftliche, das war schon eine ganz tolle Sache. Dass wir diese Disco geschaffen haben, das war eigentlich nicht vorstellbar.
Wir haben richtig viel gearbeitet, das hieß bei uns Worshipen. Und wir waren richtig high, auch von der vielen Arbeit, natürlich auch erschöpft.
Die Wirtschaftsweise der Sanyasins war auf schnellen Profit ausgelegt, das heißt mit einem großen Kapital- und Arbeitsansatz schnell ein Unternehmen aufziehen. Und wenn es nicht gelang, dieses auch wieder aufzulösen. Also es war nicht angelegt auf eine langfristige Entwicklung von Unternehmen.
Erläutert Martin Papenheim vom Bochumer Zentrum für religionswissenschaftliche Studien.
Interessanterweise haben sich auch im Nachhinein über das sehr hohe Arbeitspensum die Sanyasins nicht beklagt. Sie empfanden und sie empfinden das auch in der Rückschau als eine Form von sinnvoller Arbeit, nicht entfremdete Arbeit, sondern als eine Arbeit für ein größeres Ziel, für ein größeres Projekt, in diesem Fall also für das Werk von Bhagwan.
Während in Deutschland die Sannyas-Kommunen boomten, zog Bhagwan 1981 von Pune in den US-amerikanischen Bundesstaat Oregon, um hier durch die Arbeit von Tausenden von Sannyasins quasi in der Wüste die Stadt rheinisch purem entstehen zu lassen. Osho war allerdings entrückt. Er hatte eine Schweigephase eingelegt. Legendär, vor allem für die Medien, war seine tägliche Fahrt in einem seiner bis zu 93 Rolls-Royce. Der Aufbau des Oregon-Projektes führte zu sektenartigen Strukturen. Methoden der Arbeitsintensivierung, der Hierarchisierung und der Kontrolle wurden weltweit auch auf die einzelnen Kommunen vor Ort übertragen, auch auf die in Hannover.
Da gab es dann plötzlich so eine Raschnischbibel, wo alle noch die Stirn gerunzelt haben. Dann kamen immer mehr organisatorische Vorgaben, was die Einzelnen machen sollten, was die anhaben sollten. Und dann dachte man, ja, naja, es ist wahrscheinlich so ein Device vom Meister, man soll sein Ego loslassen und nicht die langen Haare abschneiden. Überall in den Kommunen sollte es die gleichen Ernährungs geben, die gleichen Sprossen, Teebeutel und nicht mehr losen Tee. Und dann wurden diese Uniformen, die man in der Disco tragen sollte, eingeführt. Ganz furchtbar. Da sah man richtig fies aus. Also Ego konnte man da loswerden, wenn es darum gegangen ist. Das war, glaube ich, so der Plan, dass das jetzt eine straffe Organisation werden sollte.
Es gab Anweisungen, dass Sannyasins von heute auf morgen ihren Job oder auch ihre Kommune wechseln mussten.
Aber es war auch eine Machtdemonstration für mich. Und das ist ein sehr trauriges Kapitel, was da passiert ist. Das ist ganz klar, dass wir damals das alle mitgetragen haben, beziehungsweise die es nicht mitgetragen haben, die waren sofort draußen. Und da hatten die anderen natürlich und ich auch ganz klar Angst vor. Ich wollte dabei sein und deswegen habe ich auch mein Maul gehalten.
Osho selbst bezeichnete diese Phase der totalen Kontrolle, die vor allem durch seine Sekretärin Sheila organisiert wurde, im Nachhinein als spirituellen Faschismus.
Das hat mich so mit der deutschen Geschichte auch nochmal konfrontiert,
sagt der Osho-Schüler Robert Ramathirsar Dötsch.
Für mich war das immer die Frage, wie konnte das passieren? Was ist mit einem ganzen Volk passiert? Und auf einmal sah ich, wow, wir sind da in was gelandet und haben ähnliche Dinge getan. Und da fiel dann diese Arroganz, wie konnten unsere Eltern nur? Und zu sehen, wow, wie schnell und wie leicht es geht, dass man die Verbindung zur eigenen Mitte und zur eigenen Wahrheit verliert, weil man in irgendwelchen Strukturen hängt, wo man vielleicht auch Interesse hat, höher zu steigen oder sonst was für Vorteile daraus zu ergattern. Und um dessen Willen man diese eigentliche Ethik, die innen drin ist, dass man die aufgibt.
Hinter Luxus und Spaß sowie dem Enthusiasmus, in Oregon eine paradiesische Kommune aufzubauen, verbarg sich ein hartes Regime von Oshos Sekretärin. In Auseinandersetzung mit einer feindlich gesonnenen und bedrohlichen Nachbarschaft entwickelte Sheila ein Überwachungs- und Kontrollsystem mit kriminellen Auswüchsen. Ein System, das so aus dem Ruder lief, dass das ganze Projekt 1985 dramatisch scheiterte.
Ich denke, dass in dem Oregon-Projekt auch die Abgründe der Bewegung sichtbar werden, die sich dann in einer fast wahnhaften Kontrolle äußern.
Der evangelische Theologe Friedmann Eisler.
Und dann auf der Gegenseite in einem Guru-Bild, das doch die Öffentlichkeit auch nachhaltig verstört hat. Also wenn der Guru aus seiner umfangreichen Rolls-Royce-Sammlung dann demonstrativ nur an den Anhängerinnen und Anhängern vorüber gleitet und dann wieder entschwindet.
Nach dem Scheitern des Oregon-Projektes lösten sich weltweit fast alle Kommunen auf.
Es war für viele eine Befreiung. Die Strukturen brachen auseinander. Man konnte wieder freier agieren. Es gab und gibt auch Sannyasins, die das Ganze als ein pädagogisches Experiment dann deuteten. Es gibt andere, die Bhagwan völlig freisprechen, die sagen, das ist alles das Werk von Sheila gewesen. Wiederum andere haben dann Bhagwan selbst dafür verantwortlich gemacht und haben sich dann auch von ihm getrennt.
Nach einer langen Odyssee, bei der ihm 21 Staaten die Einreise verweigerten, kehrte Bhagwan Anfang 1987 nach Pune zurück. Der dortige Ashram blühte wieder auf. Allerdings war Bhagwan, der sich ab 89 Osho nannte, gesundheitlich stark angeschlagen. Er starb im Januar 1990. Für die meisten Sannyasins gilt der Spruch, der in Pune auf einem Grabstein steht:
Niemals geboren, niemals gestorben. Er besuchte nur den Planeten Erde zwischen dem 11. Dezember 1931 und dem 19. Januar 1990.
Und was ist geblieben? Zum Beispiel neben der Kundalini die dynamische Meditation Oshos, die Robert Ramathir Sadhguru einst in Pune kennenlernte.
Gerade die dynamische Meditation, diese Meditation hielt ich für genial. Die waren einfach fantastisch. Ich war nicht an diesem weltentrückten Meditieren interessiert. Das war mir zu abgehoben und es war mir auch zu weit weg von den Menschen. Diese aktiven Meditationen, die waren sehr lebendig, die brachten den Körper mit ins Spiel. Der ganze Ansatz, der hatte für mich was mit Ganzheit zu tun.
Die dynamische Meditation umfasst 5 Phasen. Tiefes, hektisches Atmen, emotionaler Ausdruck wie Schreien, Weinen, Lachen, Boxen, Hüpfen mit lauten Hu-Rufen, Erstarrung und Stille sowie Tanzen.
Wenn Sie heute in noch lebendige Osho-Zentren gehen, ist die dynamische Meditation nach wie vor ein Element, was allerorten geübt wird. Gerade diese körperliche Verankerung, den Gedankenstopp zu erreichen, das Raus aus dem Kopf kommen, das Bauchgefühl zu stärken, die innere Wahrnehmung zu schärfen. Das, was heute ganz häufig unter dem Label Achtsamkeit eingeübt wird, das kommt in vielen Ansätzen auch schon in der sogenannten Osho-Bewegung vor.
Und was ist aus Oshos Ashram in Pune geworden? Der Melsummer Nadim Eilert-Rösler ist noch regelmäßig vor Ort.
Heute ist es ja anders. Das ist ein Meditationsresort. Früher war das ein Ashram. Das war eine Form von Gemeinschaft. Und heute ist es tatsächlich wie ein sehr, sehr schönes Resort mitten in einer verrückten Stadt. Einen der besten Viertel von Indien.
Auch heute kommen noch jährlich Tausende nach Pune. Doch während sie zu Oshos Zeiten oft monatelang blieben, fliegen manche nun mal eben für ein Wochenende ein. Das liege aber auch daran, meint Nadine Eilert-Rösler, dass Oshos Meditationen mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien.
Wenn ich jetzt zurückgucke, wie das war vor über 30 Jahren. Ich meine, wenn da jemand Yoga gemacht hat, dann war das was ganz Schräges aus Indien. Niemand konnte was mit anfangen. Und heute ist es an jeder Ecke. Jeder, der eigentlich nicht Yoga macht, ist uncool. Und es ist zu einem vielleicht sogar fragwürdigen Modetrend geworden, aber auf jeden Fall einen Schritt in eine Richtung, die sehr, sehr gesund ist.
Dass Yoga, dass Meditation so gefragt seien, das habe einen guten Grund.
Ich glaube, das Zeitphänomen ist das, dass die Leute merken, dass ihnen was fehlt. Und dass die Bereitschaft ist, unkonventionelle Wege zu gehen, viel, viel größer ist, wie sie früher war. Und ich glaube, dass wir erst den allerersten Anfang sehen von dem, was Meditation ist und wo das auch noch hingeht.
Seit einiger Zeit gibt es wieder ein gestiegenes Interesse an Oshos Schriften, Videos und Meditationen, sagt Milina Surabi.
Das ist aber ein bisschen anders, als es bei uns so war. Ne? Ich glaube, wir sind einfach so eine Generation, wir kommen so aus den 68ern, da war alles ein bisschen extrem. Da musste man sich erstmal so ein bisschen befreien von dem ganzen Alten. Und die jetzt, die kommen einfach mit so einem offenen Herzen und einem offenen Kopf so, ne? Und die müssen sich gar nicht so befreien erstmal, ne? Und das ist anders als bei uns.
Osho gehört zu jenen Mystikern und Gurus, die in den 70er Jahren eine Bewegung angestoßen haben, die sich längst verselbstständigt hat, meint der Religionspsychologe Michael Utsch.
Heute leben wir in einer pluralistischen Welt und dass jemand sich einzig auf Osho beruft, so einen Menschen wird man kaum finden, sondern man sammelt da verschiedene Versatzstücke aus unterschiedlichen Traditionen zusammen, die reine Osho-Bewegung als solche gibt es nicht mehr.